Herzlich willkommen, sagt Ihnen allen Andrea Marti. Schön, dass Sie in dieser Stunde dabei sind und etwas über die heutige Berufungsgeschichte von einem Kosmopolit aus der Ukraine erfahren möchten. Welche Rolle der heilige Don Bosco im Leben des jungen ukrainischen Salesianerpater Eugen Jurchenko spielt und wie er von Odessa nach Krakau, Regensburg, Moskau und Rom in die Schweiz gekommen ist, das erfahren wir jetzt in diesem Beitrag. Und ich freue mich sehr auf das Interview und möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen, Pater Eugen. Jetzt werde ich auf Hochdeutsch
gut, danke.
Wechseln, weil das ist einfacher, dann verstehen Sie mich auch besser. Pater Eugen, ich habe mir sagen lassen, dass Sie sehr gerne Fußball schauen. Don Bosco war ein Fußballfan und Rodriguez Ratrino ist ein Fan von Don Bosco. Ist das der Grund, dass Sie gerne Fußball schauen, Pater Eugen?
Ja, vielleicht einer der Gründe, weil durch Sport man erzieht die Jugendlichen, man sieht die Charaktere, man kennt die Jugendlichen so lernen. Das ist ganz wichtig. Und Don Bosco natürlich für mich so vielfältig ist und hat viele Talenten, viele Gabungen, die Don Bosco hat. Natürlich hat mich alles fasziniert. Und sein Spruch eben, vergesst nicht, dass Gutes tun glücklich macht. Es gibt natürlich andere Sprüche von Don Bosco, aber das ist eben, die Nöte unter den Jugend sind immer für unsere Orden, für Salesianer, sehr ganz wichtig. Und wir fühlen uns oft hilflos, wenn wir erleben, dass die Menschen zum Beispiel Gewalt anwenden oder von Drogen abhängig. Und das ist eben unsere Präsenz als Salesianer, als Orden, das ist eben unsere Charisma, solche Jugendliche mit Problemen zu begleiten. Einfach, ja, wie gesagt, die Jugendliche, die in Gefahr sind. Vorsorgliche Pädagogik, das hat mich immer fasziniert. Bevor ich Salesianer geworden, ich war Lehrer im Gymnasium, nach dem Uni-Studium in meiner Heimat in Odessa. Ich war immer mit Jugendlichen tätig, in die Schule zuerst als Lehrer und dann wieder im Gymnasium. Das finde ich wichtig, das hat mir immer nur Spaß und Freude gemacht.
Ursprünglich wollten Sie ja mal Medizin studieren?
Ja, ich habe das vielleicht liegt in meiner Familie, weil ein Teil von meiner Familie sind so Lehrer, Professoren und andere Teil sind Ärzte. Aber eben, ich weiß nicht, Geschichte hat mich immer fasziniert und dann dachte ich, ja, ich nehme etwas Neutrales. Keine Mathematik, keine Physik, weil eine von meinen Tanten waren die eine Mathematikerin, eine Physikerin und mein Vater Ingenieur und die anderen Tanten und Onkel sind Ärzte. Dachte ich, ja, ich nehme das, was mir auch im Herzen liegt, Geschichte, Studium und das ist mein Hobby teilweise und auch mein Studium. Und dann natürlich durch das bin ich Lehrer geworden. Und Don Bosco war eben Erzieher, Priester und Lehrer. Auf Italienisch sagt Maestro della Gioventù. Das ist Spiritualität, die mich immer fasziniert und begleitet, bevor ich noch Salesianer geworden.
Pater Eugen, jetzt sind wir gespannt, wie Sie diesen Ruf Gottes verspürt haben und vielleicht auch mehr zu erfahren, wie Sie aufgewachsen sind, in welchem Umfeld und wie der Glaube bei Ihnen in der Familie und im Speziellen in der Ukraine gelebt wurde. Ich übergebe Ihnen einfach mal das Wort.
Ich bin ein gebürtiger Ukrainer aus Odessa. Odessa für mich ist die Stadt, in der ich meine ganze Kindheit verbracht, meine Abitur absolviert und auch, wie schon vorher gesagt, mein Universitätsstudium abgeschlossen. Dort eben habe ich viele Erfahrungen auf spiritueller Ebene, wo mein Pfarrer in Odessa mich begleitete. Er war Pfarrer seit 1900, das ist ganz interessant, seit 1958 in Odessa und ich bin 69 geboren. Persönlich habe ich keine Christenverfolgung erfahren, aber meine Ureltern und Eltern, sie dürfen nicht in Öffentlichkeit den Glauben bekennen und das war nicht natürlich immer so einfach. Aber die Persönlichkeit von meinem Pfarrer, der heißt Tadeusz Hoppe, hat mich immer fasziniert. Bei uns war über 50 Jahre der Pfarrer in Odessa, auch in Verfolgungszeiten. In der damaligen Sowjetunion waren die drei Kirchen offen, grundsätzlich. In Odessa, St. Petruskirche, dann in Moskau, das war eine Pfarrei, San Luigi dei Francesi und in St. Petersburg Mutter Gottes von Lourdes. Das waren offizielle Kirchen, weil die gehörten zu französischen Botschaften. Und politisch, damals war die Beziehung zwischen Frankreich und Sowjetunion etwas, sagen wir so, friedlich, keine Konfrontationen. Und deswegen vielleicht könnten diese als Repräsentationskirchen offen bleiben. Aber trotzdem, Leute waren immer unter der Beobachtung und verschiedene dann Geheimdienste und so war nicht so einfach eben damals in die Kirche zu gehen. Ich kann das nicht persönlich erfahren, nur wegen meiner Studiumzeit, wo ich mich ganz tief mit dem Bibellesen befasst habe. Wie gesagt, wie ich dann in meine Biografie geschrieben, ich hatte eine große Freiheit vor Augen, wollte, wie Sie gesagt, vielleicht Medizin studieren, aber eben die Suche nach dem Sinn des Lebens fiel mir mit dem Prozess der Berufung vielleicht zusammen. Und dann kenne ich dann Don Bosco über die Bücher, über die Persönlichkeiten. Odessa war geschichtlich mit Jesuiten auch verbunden. Unsere Universität übrigens damals, seit 18. Jahrhundert, war ein Kollegium oder ein Lyzeum, der Jesuit leitete, Vater Charles Nicole. Und dann natürlich durch die Gespräche, man prüft sich selber, man fragt, man vielleicht wartet auf eine Antwort, aber das ist eben mit der Geduld verbunden. Man braucht viel Geduld und vielleicht mehr zuhören auf Stimme Gottes. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Dann eben, mein Pfarrer hat gesagt, ja, dann probier mal, geh jetzt mal zu Salesianer. Habe ich meine Noviziat in Krakau in Polen begonnen. 1994 habe ich meine erste Profess abgelegt, zeitliche Profess natürlich. Und dann weiter ging Ausbildung. Noviziat, dann 2 Jahre Philosophiestudium, dann 2 Jahre Praktikum, 1 Jahr war ich in Moskau, in der Pfarrei. Dann 2. Jahr seit 1997 in Bayern, in Regensburg, in einem Jugendzentrum, Don Bosco Zentrum. Und nach dem Praktikum, das liegt in unserem Ausbildungsprogramm, beginne ich ein Theologiestudium. Habe ich eben dort abgeschlossen mit Diplom-Theologe. Ich war Diakon auch in Benediktbeuern für 3 Pfarreien. Diakon für Benediktbeuern, Bichl und Kochel. Und nach der Priesterweihe 2002, wie meine Vorgesetzten, Salesianer, haben mich nach Russland wieder geschickt, sage ich so, für ein Sozialstraßenkinderprojekt. Kinder brauchen ein Zuhause, wo die Salesianer leiten gleichzeitig Straßenkinderprojekt, Pfarrei und ich war noch als Aushilfspriester oder Kaplan in der deutschen Botschaft für die deutschsprachige Mitchristen und Mitchristinnen. Die waren übrigens dort aus der Schweiz und aus Österreich, weil deutsche Botschaft einzige, der diese Kapelle hat. Und dann dort durfte ich auch die Messe auch zelebrieren. Ich war über 5 Jahre, also fast 6 oder sogar mehr, weiß ich nicht mehr, in Rom. Erst für ein Projekt bei den Salesianern, Gemeinschaft Via Appia Antica, dort Katakomben San Callisto, das heißt die Begräbnisstätte, die wir dort haben, und die Salesianer kümmerten sich um diese. Ich war so Katakombenführer, sage ich so, für Deutschsprachige, die Russisch, Ukrainisch, Polnisch sprechen. Also das war eine Kommunität dort, eine Gemeinschaft, und jeder Mitbruder war für Sprachen zuständig. Und das ist ganz interessant, spannend natürlich, dort waren die Päpste begraben übrigens, Papst Callistus und Papst Pontianus, also eben wie gesagt, christliche Begräbnisstätte. Und dann gleichzeitig durfte ich mein Studium an der Università Pontificia Lateranense beginnen, also Lateranische Universität, habe ich Jurisprudenz studiert, also Kirchenrecht und internationales Recht. Und nach einem langen Studium und Promotionsstudium bin ich Doktor zum Kirchenrecht geworden. Ja. Kirchenrechtler. Ja. Und dann waren verschiedene Überlegungen natürlich von Vorgesetzten. Zuerst, sie haben gedacht, mich nach Teheran schicken, Iran, in die Salesianerschule und auch in die Apostolische Nunziatur und auch als Kaplan für die Militäre, für Italiener und die Deutschen. Aber dann hat die Situation sich ein bisschen geändert und die Vorgesetzten haben gesagt, dann könntest du deine Experienza, deine neue Erfahrung in die Schweiz machen, also im Bistum Chur. Das war die Wahl. Und dann bin ich gerne natürlich hier, bin gerne in Hergiswil. Wie gesagt, neue Erfahrung, neue Traditionen, neue Sitten. Es macht Spaß und natürlich spannend. Ich freue mich sehr, dass ich da bin und dass ich den Menschen als Priester dienen kann. Ja. Vielleicht kurz über meine Berufung als Priester, denke ich, das ist ganz wichtig für die Leute, denke ich auch. Oder das ist natürlich für mich ein Sakrament der Priesterweihe, wo in sich dieses Sakrament drei Stufen hat, so Diakon, Priester und der Bischof. Und alle drei sind Entfaltungen eben des einen Sakramentes der Weihe. Und das vor allem betrachte ich als Dienst an den Menschen in den Sakramenten, sowie Krankensalbung, sowie Eucharistie in den Gottesdiensten. Und eben, es geht darum, den Ruf, den man vielleicht im Gebet vor allem hört, gründlich zu bedenken und immer vertiefen. Das ist sehr wesentlich. Und Priester muss Zölibat erleben, das ist schon klar. Und das Zölibat der Priester ist immer gegeben und es ist schon Kirchenväter empfohlen worden. Ich brauche jetzt keine Kirchenväter erwähnen, wer was hat gesagt, aber das ist immer Kirchengeschichten, Sachen, das jeder kann man nachschauen. Und heute eben das Zölibat ist dennoch eine Antwort auf einen sehr, sehr speziellen Ruf verbunden. Und im Zölibat zu leben bedeutet, sich eben vollständig im Dienst, in der Gemeinde, in den Dienst Gottes und der Menschen zu stellen. Das ist für mich wesentlich und sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, was ist der explizit Priesterweihe? Manche fragen Priesterweihe, dass ein Priester von anderen Gläubigen unterscheidet. Es gibt so viele Fragen heutzutage. Und wie gesagt, der Priester ist von der Kirche und vor allem dazu beauftragt und geweiht, die Heilige Messe zu feiern. Aber das heißt nicht, dass der Priester keine anderen Aufgaben wahrnimmt, aber hier vor allem die Verkündigung, Evangelium, die frohe Botschaft und die Leitung der Gemeinde. Das ist eben seine Aufgabe. Und der Priester handelt nicht aus eigener Kraft, sondern in persona Christi. In persona Christi. Am Altar, ich bin nicht der Eugen, hallo, wie geht's und so weiter. Schon, natürlich, aber dann nehme ich mein Dienst ernst, weil ich wirke in persona Christi. Und durch diese Weihe wächst in die Priester die verwandelnde, heilende und rettende Kraft Christi zu. Das ist für mich eben wie Zweite Vatikanische Konzil formuliert jetzt, alle reden über Zweite Vatikan und das gesagt und so weiter. Aber eben die Heilige Messe ist das für uns Quelle und Höhepunkt allen kirchlichen Lebens und Handelns. Leider wird zurzeit vergessen von manchen Pastoraltheologen und Theologinnen, von Katecheten, aber es ist eben so. Eucharistie ist Höhepunkt unseres Lebens, wo eben dort in der Eucharistie Christus gegenwärtig ist, wo reale Präsenz ist. unsere Quelle, sonst werden wir erschöpft. Ohne das bleibt nur Hektik, Tuerei, wie etwas tun, 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 so. Windhauch, Windhauch heißt das für mich. Ohne Eucharistie, ohne diese Quelle des Lebens und unsere Stärkung.
Danke vielmals für Ihre Offenheit.
Gerne, gerne.
Pater Eugen, wie hat Gott zu Ihnen gesprochen oder wie hat er Sie gerufen? Können Sie sich an diesen Moment noch erinnern?
Ja, ich war als Student eben am vierten Kurs meines Studiums. Das war der fünfte Semester. Bei uns, unser Studium dauert etwas länger. Ich habe Geschichte 5 Jahre studiert. Ja. Und dann spürt man etwas gewisse, ja, ich kann das vergleichen mit Heimweh, verstehen Sie das? Heimweh. Dann spürt man, fällt etwas, dann gehe ich zu meinem geistlichen Vater, da gehe ich beichten, dann schimpfe ich ein bisschen mit dem Pfarrer, sage, ja, ich weiß es nicht, was soll ich denn Studium loslassen? Und dann, nein, sagte der Gott prüft dich. Du musst dein Studium abschließen, ein bisschen arbeiten und dann weiter, liebe Gott, zeigt dir die Wege. Und dann hat es so sich entwickelt. Mit Gebet natürlich. Mit Gebet, mit Betrachtung. Und ich kann sagen, persönlich in meinem Leben hat sehr große Rolle die Mutter Gottes gespielt. Also meine Beziehung zur Mutter Gottes, zu Maria, vor allem bei uns im Osten, Mutter Gottes sehr verehrt. Mutter Gottes von Wladimir oder 7 Schmerzen, die Mutter Gottes mit Schwert, ich hatte die Ikone in meinem Büro. Und für uns und für mich als Salesianer natürlich, Maria Auxilium Christianorum, so auf Lateinisch, Marie Helferin der Christen, die man begleitet, mit mütterlicher Wärme, mit Rat, Litanei mag ich sehr gerne, Mutter Gottes Litanei, deswegen für mich Monat Mai. Also das heißt für mich, dass die Mutter Gottes begleitet mich auf meinem Weg, ob manchmal auch dornig ist. Wir haben alle dornige Wege, wie eine Rose. Eine Rose hat Dornen, die ist schön, aber hat Dornen auch. So gehört dazu, zu unserem Leben, zum Priesterleben auch. Ja.
Schön, danke
vielmals. Ja, gerne.
Pater Eugen.
Ja, bitte.
Ich denke mir, wir könnten jetzt eine kurze Musikpause machen.
Ja, natürlich.
Dass wir uns Gedanken machen können, was bedeutet das für mich selber. Haben Sie einen bestimmten Wunsch, Pater Eugen?
Ich mag gerne Mozart natürlich, das ist mein liebster Komponist.
Dann spielen wir doch Mozart.
Mozart, prima, danke, genau. Das ist schön.
Nach dieser Musikpause möchte ich das Interview mit Pater Eugen Jurtschenko weiterführen. Er hat uns in einem ersten Teil einen guten Einblick in seine Berufungsgeschichte ermöglicht, wie er zu den Salesianern auch gekommen ist, welche Beziehung er zur Mutter Gottes hat. Und jetzt freue ich mich auf den weiteren Teil des Interviews mit dem ukrainischen Pfarrer Pater Eugen. Pater Eugen, welche Bedeutung spielt für Sie allgemein die katholische Kirche? Und vielleicht noch was spannend wäre, Sie kommen aus der Ukraine und das ist momentan so ein Land, das sehr prominent auch in den Medien vertreten ist. Wie unterscheidet sich jetzt die ukrainische Kirche zur katholischen Kirche?
Ja, natürlich, in der Ukraine, Mehrheit Gläubigen sind die Orthodoxen. Prozentmäßig würde ich jetzt nicht sagen, ich habe das nicht momentan nicht im Griff, weil Statistik ändert sich immer. Aber Mehrheit sind die Orthodoxen und dann sehr stark auch die Kirche von Moskau Patriarchat präsent. Dann es gibt eine Gemeinschaft von Kiew Patriarchat, also das ist eine Abspaltung von den Orthodoxen. Dann es gibt auch reformierte Gemeinden, also kleine so lutherische Kirche, wo übrigens in Odessa auch präsent ist. Und die Katholiken. Meistens in die Westukraine und dann in die Mitte, also in der Nähe von Kiew, auch in Odessa. Gut, in Odessa, das ist eine ganz andere Geschichte, weil in meinem Heimat Katholiken waren seit 17. Jahrhundert präsent. Als die Zarin Katharina II. Hat viele Kolonisten eingeladen, das heißt Kolonisten, die eingewandert sind. Dort waren übrigens die Donauschwaben, dann haben Pilger aus Bayern, die Franzosen waren auch, die Katholiken natürlich, die müssen nach der Revolution flüchten irgendwo. Dann haben die dann im russischen Imperium Heimat gefunden. Dann waren auch die Schweizer. Es gibt noch ein Dorf, der bei uns heißt in der Nähe von Odessa, Mariental. Und dort waren die Donauschwaben und 65 Schweizer Familien eingesiedelt. Das heißt, seit eben in der Laufe 17. 18. Jahrhundert. In die Kathedrale, in Odessa Kathedrale, katholische Kathedrale, waren verschiedene Kaplaneien für die Italiener, italienischgläubige, italienischsprachige Gläubige, für die Deutschen, für die Polen und für die Franzosen. So war bis 1917, bis die Oktoberrevolution kam. Und das, was danach geschieht, dann wissen alle schon. Also zwischen Katholiken in der Schweiz oder in der Ukraine, es gibt keine großen Unterschiede. Wir haben das gleiche Lehre, gleiche Sakramenten, so wie übrigens wie bei Orthodoxen. Was ich erfahren darf, natürlich zeichnet sich in mancher Hinsicht positiv zum Beispiel aus, etwa durch weltweites Engagement, jetzt rede ich über die katholische Kirche in der Schweiz oder in Deutschland, für die Armen dieser Welt, dann spürt man sich ganz stark Solidarität, alle Katholiken in der Schweiz oder in Deutschland. Man hat die Großzügigkeit, noch Spendenfreundlichkeit und eben Einsatz, viele Katholiken für die Armen. Das spürt man schon natürlich. Ja, die Kirche hier sehr, sehr gut organisiert und strukturiert. So nehmen eben die Strukturfragen für mich und oft die Strukturdebatten auf der Pfarreiebene manchmal über proportionellen Platz ein, so meine ich ein bisschen. Das ist zu viel wie diskutiert, Strukturen, Strukturen, Strukturen. Und sie erfordern viel Zeit und Kraft und auch überdenken und vermissen leider oder vergessen diese geistliche und spirituelle Dimension. Was natürlich Strukturen wichtig, aber man darf nicht vergessen, auf Wort Gottes hören, Gebet und Anbetung, Andacht, Weiterglaube des Glaubens. Wie können wir das machen? Und natürlich wichtige und wesentliche Rolle christliches Zeugnis im Alltag spielt.
Heißt das, dass hier in der Schweiz sehr viel diskutiert wird und in der Ukraine wird mehr, also gebetet oder
man kann in Ukraine sagen, vielleicht nicht so die Kirche nicht so stark in Management-Sachen, sagen wir so. Aber eben, dann können wir schon von Westen viel lernen. Ukraine kann schon eben. Aber wie gesagt, dürfen wir die spirituelle Dimension unserer Kirche vergessen. Weil Kirche werde heute stark auf eine soziologische Größe reduziert, doch in erster Linie ist sie, unsere Kirche, von Gott geschenkt. Das dürfen wir nicht vergessen. Dann im Westen vergisst manchmal so von lauter Aktionen und Management und das, Know-how, und aber eben spirituelle Dimension.
Sie haben vorhin erwähnt, die Mutter Gottes spielt bei Ihnen im Leben eine wichtige Rolle und vor allem auch in der Ukraine. Wie sieht die Mutter Gottes Verehrung in der Ukraine aus?
Zum Beispiel bei uns, ich sage immer bei uns, dann meine ich immer Schweiz und Ukraine gleichzeitig, muss ich präzisieren. Eine Kirche, Maria Rickenbach, auf den Bergen, das ist ganz schön. Solche Pilgerorte haben wir auch in der Ukraine, so wie in der Frankreich, Mutter Gottes zu Lourdes, so eben in Kiew oder in Lemberg oder auch in Odessa, bei Orthodoxen natürlich. Wir sind immer eingeladen, es wird gute Ökumene gepflegt und das finde ich sehr wichtig. Was Mutter Gottes vor allem uns mit Orthodoxen verbindet, das ist ganz wesentlich für uns. Mutterkirche, sagen Mutterkirche, das ist nicht, dieser Ausdruck nicht so umsonst. So Warmherzigkeit und Mystika, sagen so, mystische Dinge, wo man nicht immer beschreiben kann. Das zieht immer die Leute zu diesen Pilgerortschaften. So mag ich sehr gerne mit Jugendlichen und mit Kindern, mit der Schule, Maria Rickenbach, Pilger.
Schön.
Ja, ja.
Ein immer wieder heiß diskutiertes Thema Hand- und Mundkommunion. Wie wird das praktiziert in der Ukraine?
Ja, bei uns grundsätzlich, wir haben Praktikum, grundsätzlich so Mundkommunion wird empfangen. Das ist ein Zeichen, das ist eine Verehrung, das ist eine Intimsache eigentlich. Das ist ganz persönlich, privat und man wird unterschiedlich diskutiert. Es geht nicht um ein oder andere Verurteilen, aber eben, es ist ein Zeichen, große, große Verehrung und spirituelle eben Ehrfurcht.
Abschließend von ja. unserem Interview, Pater Eugen, ja. was habe ich jetzt nicht angesprochen, wo Sie denken, wo wichtig wäre für die Zuhörerschaft?
Ich denke, eben was ich meine, wir vergessen sehr oft die spirituelle Dimension unserer Kirche und unserer Gemeinden. Das Konzil übrigens, das Zweite Vatikanische Konzil, hat viele wichtige Impulse und frischen Wind in die Kirche gebracht. Und man merkt es manchmal in den Gemeinden oder in den Bereichen, die Liturgie zum Beispiel, zu viel Gerede und Getue, zu viel ablenkende Aktionen und Experimenten, aber man vergisst, dass Liturgie und die Messe zum Beispiel, es ist keine Show, dass das Wort Liturgie ursprünglich Dienst des Volkes für das Volk. Und wir sollen dann danach nicht streben, etwas zu tun, uns sehen zu lassen oder zu handeln, sondern unser Herz nach Gott ausrichten. Das, denke ich, ganz wichtig.
Danke vielmals Gerne. Für diese stärkenden ja. Worte, Pater Eugen. Könnten Sie uns abschließend noch den Segen geben?
Ich möchte allen Zuhörern alles Gute wünschen, so ich nach dem Gottesdienst sehr oft wünsche, bleibt alle gesund und fröhlich. Dazu segne euch allen der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Danke vielmals, Pater Eugen. Ich wünsche Ihnen für Ihr priesterliches Amt weiterhin viel Kraft und reichen Gottessegen und mögen Sie auch weiterhin ein großes Vertrauen der Mutter Gottes schenken dürfen und möge Ihnen auch der heilige Don Bosco ein guter Fürbitter in unserem Himmelreich sein. Danke vielmals, Pater Eugen.
Gott. Danke Ihnen auch. Danke, merci.
Und so möchte ich noch einige Klänge von Mozart einspielen, was Pater Eugen sehr gerne mag und wünsche viel Freude und ich, die Andrea Marti, verabschiede mich bei Ihnen allen. Danke vielmals fürs Zuhören.
Merci, alles Gute. Danke.